Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße einen ganz tollen Gast heute im Interview. Herzlich willkommen, Franziska Stiegler. Hi.
Hallo, vielen Dank und hallo an alle Zuhörenden.
Ja, schön, dass Sie da sind, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Sie sind Psychologin und auch haben einige Ausbildungen im Bereich der, wenn ich es richtig mir gemerkt habe, auch im Bereich der Psychotherapie, sind systemische Therapeutin und mittlerweile aber Referentin für gesundheitliche Auswirkungen des Wandels der Arbeit beim Bundesministerium.
Genau, für Arbeit und Soziales, ja.
Wunderbar. Und da freue ich mich, dass wir heute über ein tolles Thema sprechen werden, über psychische Gesundheit. Bevor wir einsteigen, wie sind Sie denn dorthin gekommen und was waren so auch Ihre Stationen, die Ihren Weg geprägt haben, ja, mit dem, was Sie dann heute machen?
Ja, das war tatsächlich eine kleine Runde sozusagen. Ich habe erst Sozialwissenschaften und Politik studiert und dann habe ich einen Master in Psychologie draufgesetzt und angefangen bei einer Firma, die hat Mitarbeiterberatung angeboten und sich dort auch schon, also die Klienten, die wir dort beraten haben, kamen aus unterschiedlichen Unternehmen. Das waren vertrauliche Beratungen und da war natürlich so das Thema immer auch, was macht so die Arbeit mit der Psyche? Da waren ganz viele andere Themen noch mit dabei, aber das hat sich immer mehr so zusammengesetzt und mich hat das immer interessiert und dann habe ich eine Ausschreibung für eine Stelle gesehen, wo ein Drittmittelprojekt gestaltet wurde. Das hieß psychische Gesundheit in der Arbeitswelt. Und Psyga, das lief auch eine ganze Weile und hat sehr, sehr viele so Handlungshilfen für Unternehmen rausgegeben und so fort. Und da bin ich dann gewechselt und quasi in dieser eher strukturellen politischen Welt gelandet und musste mich da auch erstmal ein bisschen reinfinden. Aber es ist natürlich spannend, weil das so ein Kooperationsprojekt war, wo einfach ganz viele, da sind Unternehmen im Netzwerk und Berufsgenossenschaften und man merkt so, was es eigentlich für einen riesigen Bereich gibt, der sich mit dem Thema beschäftigt, was man so, sage ich mal, in der Einzelberatung oder vielleicht auch als jemand, der einfach arbeitet, gar nicht so mitbekommt. Genau. Und ja, mittlerweile bin ich zum Arbeitsministerium gewechselt, weil die da natürlich auch schauen und für bestimmte Regeln mitverantwortlich sind, die den Arbeitsschutz zum Beispiel betreffen. Also was ist sozusagen, wo muss die Gesundheit geschützt werden? Kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, gibt ja eine gesetzliche Grundlage, wie man das alles machen muss, genau, bevor ich jetzt hier so viel erzähle. Aber genau, das war sozusagen in Kürze der Werdegang.
Sie haben ja Psyga schon erwähnt. Worum geht's denn da? Was ist das für ein Projekt? Vielleicht können Sie mal kurz beschreiben oder umschreiben, was da auch dahinter steckt.
Ja, also das ist im Grunde genommen ist es ein Förderprojekt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales im Rahmen, es gibt eine Initiative, Neue Qualität der Arbeit heißt die, da wird geschaut, wie kann man Rahmenbedingungen aufzeigen, die für gute und qualitative Arbeit sorgen. Das machen die in ganz unterschiedlichen Themenwelten und in der Themenwelt Gesundheit war eben das Schwerpunktthema psychische Gesundheit und dann wird natürlich geschaut, was kann ein Unternehmen wirklich an Rahmenbedingungen gestalten, die sich im weitesten Sinne auf die psychische Gesundheit auswirken. Und ich musste immer viel erklären, dass es sozusagen nicht drum geht, oder nicht nur drum geht, den Einzelnen jetzt im Stressmanagement zu beraten, sondern auch zu schauen, wie muss man gute Führung zum Beispiel gestalten, damit die Leute nicht alle durchdrehen oder wegen Burnout abhauen. Und genau, und das ist natürlich in der Wissenschaft sehr gut analysiert und wir wissen da ganz viel. Und das Motto vom Projekt war immer zu sagen, ja, es gibt total viel Fachwissen, aber damit das im Unternehmen auch irgendwie angewendet werden kann, muss es irgendwie runtergebrochen werden. Und entsprechend haben wir mit einer Agentur auch zusammengearbeitet, mit vielen Kooperationspartnern und Leuten, die sich mit dem Thema Gesundheit im Betrieb beschäftigen. und das zusammengeschrieben, Tools entwickelt, gibt E-Learning-Tools, die zur freien Verfügung stehen, wo man was lernen kann. Also ist ein Riesenangebot geworden mittlerweile, was für Unternehmen oder Leute, die sich im Unternehmen damit beschäftigen, auch für Mitarbeiter kostenfrei zur Verfügung steht, kann man sich alles downloaden, kann man alles benutzen und hoffentlich ein bisschen Unterstützung bekommen, weil das Thema ist ja nicht immer ganz einfach im Betrieb unterzubringen.
Ja, das stimmt. Sie haben das jetzt schon so schön gesagt, das Thema ist nicht immer ganz einfach, auch im Betrieb unterzubringen. Warum ist es vielleicht nicht ganz einfach und was vielleicht im zweiten Teil auch der Antwort? Was können wir denn auch dafür tun, dass es einfacher wird?
Ja, also ich erlebe im Moment oder mache mir viel Gedanken darum, dass es, glaube ich, es ist auch eine Generationenfrage, wie einfach oder schwierig das ist. Also meine Hypothese jetzt erstmal wäre in der Beobachtung zu sagen, naja, jüngere Leute fällt es leichter, einen offenen Umgang mit der eigenen psychischen Gesundheit zu haben. Gleichzeitig ist es natürlich was total Persönliches. Es geht in der ersten Assoziation ums persönliche Empfinden. Es geht irgendwie drum, bin ich gesund, bin ich krank, bin ich verrückt, bin ich irre. Und also es gibt ganz, ganz viele Assoziationen, die irgendwie zumindest eine Zurückhaltung bewirken. Teilweise kann man auch von Stigmatisierung sprechen. Wir haben uns das wissenschaftlich 2020 im Projekt auch nochmal angeguckt und die Daten sagen das nicht ganz so, dass es tatsächlich bei den Jüngeren einfacher ist, weil die zeigen, vor allem die Leute, die sich belastet fühlen, haben Schwierigkeiten, gerade am Arbeitsplatz, auch die Jungen, damit offen umzugehen. Also mit einer Überforderung umzugehen, zu sagen, ich fühle mich im Team nicht wohl oder ich falle aus. Es fällt den meisten immer noch leichter zu sagen, ich habe irgendwie eine Grippe, als ich habe eine Depressionsdiagnose bekommen und falle deswegen aus. Und da sind wir, glaube ich, gesamtgesellschaftlich noch nicht und in unterschiedlichen Unternehmen sind wir da unterschiedlich weit, aber es ist nicht so einfach, wie die Rückengesundheit im Unternehmen nach vorne zu bringen. Deswegen auch gibt es solche Projekte, die dann eben gefördert werden, um zu schauen, wie kann man da versuchen, ja, einen offenen Umgang mit hinzubekommen erstmal.
Ja, Rückengesundheit haben Sie gerade auch noch mit angesprochen. Das ist ja etwas, da können wir auch sagen, da ist jemand irgendwie gesund, ne? Also rückengesund. Was ist denn psychisch gesund? Weil nur weil man jetzt mal einen schlechten Tag hat, ist man ja nicht sofort krank oder hat eben auch eine Depressionsdiagnose. Also was bedeutet denn eigentlich psychische Gesundheit auch? Und dann gerne jetzt auch im Kontext Arbeit.
Ja, genau. Also prinzipiell hört man das ja oft im Kontext Arbeit immer mit, also so ganz verkürzt mit Arbeit macht krank oder Arbeit ist so stressig und führt zur Krankheit. Und so ist es natürlich nicht. Also erstmal, um das sozusagen von vornherein auszuräumen, es gibt keine Studie, die direkt eine Wechselwirkung zwischen das ist die Arbeitsstruktur und das macht das Individuum krank. Anders als es zum Beispiel bei der Rückengesundheit ist, dass wenn der Schreibtisch in einer bestimmten Höhe steht und der Bildschirm falsch, dann hat man irgendwann ziemlich absehbar eine Erkrankung. Bei psychischen Gesundheit ist es ein bisschen vermittelter. Man kennt das sowohl von sich selber, Sie haben schon angesprochen, es gibt sowohl die ganz normalen Stimmungsschwankungen, die wir alle haben, und Emotionen sind auch keine Krankheit, sondern einfach ein ganz normaler Ausdruck. Wir haben verschiedene Persönlichkeiten, da sind wir unterschiedlich, da reagieren wir auch unterschiedlich und das ist alles sozusagen sehr menschlich und das trifft bei der Arbeit auf verschiedene Faktoren, die, sage ich jetzt erstmal, unsere Gemütslage in einer gewissen Weise beeinflussen können und die als Anforderung aber auch auf uns zukommen, dass sie zu sowas wie in der Arbeitswissenschaft heißt es dann, also spricht man von Belastungen im neutralen Sinne und von Beanspruchungen, wenn sie sich dann negativ auswirken. Das ist ja auch nicht so ganz allgemein verständlich, aber im Kern kann man sagen, es gibt erstmal Faktoren, die einwirken, wie lange arbeite ich zum Beispiel. Also wenn ich ständig gefordert bin, dass ich, 12 Stunden am Tag arbeite und dann immer noch angerufen werde und es auch immer noch nicht geschafft habe und das auf Dauer eine Anforderung an mich ist, der ich entsprechen möchte, dann führt das irgendwann dazu, dass meine Stressbelastung sehr hoch ist, dass ich erschöpfter bin, dass ich weniger Erholungsfähigkeit habe und das wirkt genauso auf meine physische wie auch auf meine psychische Gesundheit ein, weil es einfach nicht gesund ist. Das ist arbeitswissenschaftlich wiederum gut nachgewiesen. Und dann gibt es noch weitere Faktoren, die hat die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin rausgefunden. Also es ist recht gut systematisiert, was so einen Einfluss hat auf unser Wohlbefinden, wenn man es so nennen will. Und dafür kann man ganz unabhängig von der Person auch strukturell in der Organisation viel tun, indem man eben so ein bisschen schaut, wie sind bei uns die Abläufe organisiert. Und genau. Aber also gestalten wir eine Arbeitswelt für einen Menschen oder haben wir irgendwie die Idee, wir arbeiten da mit Robotern oder mit Maschinen oder mit irgendwas, was jetzt sozusagen nicht auch emotional reagiert.
Mhm. Ja. Sehr cool. Sie haben eben schon auch gesagt, dass da ganz, ganz viel auch sehr wissenschaftlich validiert ist. Können Sie was dazu sagen, wie da, ob dieses Thema psychische Gesundheit auch immer aktueller wird, also dass wir jetzt eben auch durch die Corona-Pandemie eine größere Herausforderung haben oder andere Herausforderungen als jetzt vielleicht die Jahre davor? Oder würden Sie sagen, das ist irgendwie gleichbleibend, vielleicht auch ein bisschen abnehmend, weil wir eben immer mehr dafür tun? Wie ist da so die wissenschaftliche Datenlage?
Naja, auch das ist differenziert. Ich versuche es mal sozusagen, was man so in den Massenmedien mitbekommt, ist ja meistens, da geht es ja nicht um psychische Gesundheit, sondern es geht um so einen Anstieg von psychischen Erkrankungen. Mhm. Und die werden ja, also da sieht man, streiten sich die Experten auch so ein bisschen, ob das jetzt zugenommen hat oder ob einfach nur die Dunkelziffer sich sozusagen geoutet hat, sagen wir mal so. Ne? Da gibt's gibt's auch sehr begründete, Zahlen dazu. Wenn man sich anschaut, wie viele Diagnosen es jetzt bei der Depression zum Beispiel gibt, dann gibt es davon mehr. Gleichzeitig gibt es aber, was jetzt so das schlimmste Risiko bei einer Depression ist, als ist eine tödliche Erkrankung, weil es eben zu einem Suizid führen kann. Und die Zahl der Suizide sind zurückgegangen in der gleichen Zeit. Und entsprechend kann man auch daraus natürlich ableiten, dass es, nicht mehr Depressive gibt, sondern es gibt mehr Depressive in Behandlung, was schon mal gut ist. Ne? Also man kann durch so, das sind internationale Diagnosesysteme, das sind so Kriterienkataloge, die gelten weltweit. Und da kann man sagen, ab einer bestimmten Kombination von Symptomen über einen gewissen Zeitraum gilt man als depressiv. Und dann gibt es eine Kombinationstherapie, meistens aus Medikation und Psychotherapie, und so lässt sich das behandeln. Und dann ist nach einem gewissen Zeitraum sind diese Kriterien nicht mehr erfüllt. Ne? So unterscheidet man ganz grob gesund und krank. In den Medien ist ja viel dann Burnout auch wieder das Thema, was keine Diagnose ist, also weswegen man keine Psychotherapie beantragen kann. Und da ist ja dann der Zusammenhang zu der Arbeit als Auslöser gedacht. Und das Burnout beschreibt vor allem immer eine Erschöpfung aufgrund von einer Überbeanspruchung durch zu viel Stress. Und da jetzt komme ich auch auf Ihre Frage zurück, nämlich steigt das. Und ich würde immer sagen, also unsere menschlichen Verarbeitungskapazitäten, also man kann sich das wie so ein psychisches Abwehrsystem, wie so ein Immunsystem vorstellen, die bleiben grundsätzlich relativ gleich. Die kann man ein bisschen trainieren, aber wir haben eine Grundausstattung, wir haben ein bisschen was gelernt, wir haben was mitbekommen und wir wachsen auch an unseren Aufgaben. Aber wenn dann jetzt auf Unternehmen, auf uns, wie die Pandemie, der Krieg, ständiges Verändern und ständiges immer wieder Neujustieren, Unsicherheit zukommt, dann fordert das so ein Abwehrsystem ganz schön. Also unsere Psychen, kann man vielleicht sagen, standen nicht so richtig super angezogen in einer windigen, regnerischen Umgebung. Und entsprechend haben auch mehr Leute Schnupfen und Symptome bekommen. Deswegen sind die noch nicht gleich alle krank, weil wir sind auch echt resilienter, als wir das manchmal denken. Also wir haben viel psychische Ressourcen, die uns gut stärken. Aber, und es hat vor allem die getroffen, die schon vorher entweder auf der Kippe waren oder bereits eine psychische Erkrankung hatten, dass sowas wiederkommt, dass es Schwierigkeiten gab mit den Behandlungen, die durchzuführen und so fort. Also kurze Antwort, ich glaube schon, dass die Psyche herausgefordert ist durch die Umgebungsfaktoren.
Naja, und Sie haben einen spannenden Punkt auch gesagt, dieses Abwehrsystem für die Psyche. Und das ist auch nicht bei allen gleich, ne? Kann ich mir vorstellen, es gibt dann Menschen, die sind einfach belastbarer, vielleicht auch in unterschiedlichen Themenbereichen. Der eine in dem Themenbereich, was vielleicht Familie angeht, und der andere vielleicht in dem Themenbereich, was gesellschaftspolitisch angeht. Und ich finde, das ist eben auch, wenn wir darüber sprechen, wie wirken denn Belastungen, dass wir auch immer darauf schauen, es geht eben nicht für alle. Nur weil der eine das aushält und gut damit umgehen kann, bedeutet das noch lange nicht, dass es dem anderen genauso geht.
Genau, und das macht es auch so schwierig. Das ist auch in der politischen Debatte natürlich immer ein Thema, dass es total schwierig ist, bestimmte Kriterien zu setzen, weil es eben unterschiedliche Ausgangspunkte gibt. Wir haben auch im Projekt Züger mal versucht, es umgekehrt anzuschauen. Also wir haben die Frage gestellt, was kann man denn positiv für die Gesundheit tun? Und da gibt es so Faktoren wie Fairness oder Unterschied, also gute Führung und solche Dinge. Und dann haben wir uns das aber nach Persönlichkeitstypen, haben so Cluster gebildet. Das muss man sich ein bisschen durchlesen, komplizierte Rechnung. Aber im Kern kam raus, auch das, was wir Gutes tun möchten, auch als Organisation, wirkt auf die Leute unterschiedlich. Und das ist ja eigentlich erstmal keine Überraschung, wenn man sich so in den Teams umguckt oder so, dann weiß man, der eine arbeitet lieber still vor sich hin und hat viel Handlungsspielraum, der andere braucht immer mal wieder eine Orientierung, das war gut, das war nicht so gut, ich brauche das von dir. Eine gute Führungskraft, die weiß das, die macht das intuitiv, und da muss man manchmal auch gar nicht so viel schulen. Aber wenn man versuchen möchte, das zu sensibilisieren oder der Führungskraft zu zeigen, nicht alle ticken so wie du, also nicht alle finden das gut, wenn sie ständig sozusagen Feedback bekommen, sondern empfinden das eher als Kontrolle, hilft es tatsächlich Führungskräften vor allem, so eine Perspektivübernahme zu haben, okay, das gibt's. Ich muss entweder mir das erfragen, wenn ich es nicht merke, was brauchst du, damit du gut arbeiten kannst, oder sie in dem Fall, wie auch immer. Das ist, glaube ich, also da kann man mit kleinen Mitteln dafür sehr viel bewirken.
Ja, aber Sie würden schon sagen, dass der Führungskraft in dem Unternehmen, und die meisten Menschen haben eine, sitzen nicht ganz oben, schon eine zentrale Rolle da spielt, wie eben auch die Teams aufgestellt sind, wie eben auch vielleicht erkannt wird, dem einen geht es psychisch vielleicht jetzt nicht mehr so gut, egal ob es jetzt eine Krankheit ist oder vielleicht auch noch diese Schnupfen, den Sie eben angesprochen haben, dass das erkennt und dann bei Bedarf auch die richtigen Schritte einleitet, und wenn es dann vielleicht manchmal auch nur das Gespräch ist. Da bin ich jetzt gar nicht so sehr im Thema, aber
doch, aber genau, also es ist so ein sowohl als auch, also die unmittelbare Führungskraft sieht natürlich ihre Mitarbeiter, und da ist es wichtig, dass sie eine Orientierung hat, wie ist denn der so grundsätzlich drauf? Ist das jemand, der still ist, wo ich mich nicht wundern muss, wenn er mal irgendwie vor sich hin wurschtelt? Oder ganz laut und aufgeregt wird auf einmal. Also da ist immer so ein bisschen die Faustregel zu schauen, hat sich da jemand wirklich massiv verändert oder wirkt anders auffällig in irgendeiner Weise, dann lohnt es sich immer mal hinzuschauen. Gleichzeitig sind Führungskräfte auch mit die höchsten, sage ich mal, organisatorischen Belastungsfaktoren haben, weil die ganz oft ja zwischen verschiedenen Anforderungen vermitteln müssen. Also die Geschäftsleitung stellt sich Folgendes vor und die Mitarbeiter wünschen sich aber das, und sie hängt dazwischen. Also es ist lange auch in der Debatte immer, da war es die Führungskraft, wenn die das ordentlich macht, dann geht es allen gut, so einfach ist es leider nicht. Sondern wir haben das gerade für kleine und mittelständische Unternehmen angeschaut. Das sind oft ganz tolle Führungskräfte, aber manchmal fehlt es auch an einer gewissen, gerade wenn ein Unternehmen wächst, an einer gewissen Struktur. Das kann so was Simples sein, wie führen wir unser Lager? Wenn da ein ständiges, also wenn da keine Systematik drin ist, die mit allen funktioniert, ist das ein beständiger Stressfaktor. Und da kann die Führungskraft fünfmal sagen, es tut mir aber leid, oder ich mag dich gerne, oder wir gehen abends ein Bier trinken. Wenn das ein Faktor ist, der nicht angesprochen und dann auch meistens mit relativ einfachen Mitteln geregelt werden kann, dann ist das ein dauerhafter Stressor, der vermeidbar ist, sage ich jetzt mal. Auch davon wird niemand krank, ne, um das nochmal zu unterstreichen. Aber es ist vermeidbar, und den Zusammenhang zieht man selten zu psychischer Gesundheit. Das ist halt so das, was nervt, oder der ganz normale Wahnsinn oder der ganz formale Wahnsinn ist, ja, also der ist schon anzugucken, und der ist häufig eine unternehmerische Entscheidung, die gar nicht in den Händen von einer Führungskraft liegt, sondern eher die Frage, wie organisieren wir hier Führung als solche? Sprechen sich die Führungskräfte untereinander ab und, und. Und dann ist man in einer auf einer anderen Ebene irgendwie, wo man aber auch Einfluss hat.
Wie können wir das, Sie haben so ein schönes Beispiel genannt, wie können wir das denn gestalten? Also wie können wir die Arbeitswelt gestalten, dass wir ja zum einen erkennen, wem es vielleicht auch gerade nicht so gut geht und dann es aber auch schaffen, mit dieser Erkenntnis etwas zu kreieren, also etwas draus zu machen, sodass wir uns eben Stück für Stück auf so einer Lernkurve entwickeln, um immer mehr psychische Gesundheit zu erleben.
Ja, also da muss ich vielleicht so ein bisschen die Euphorie auch bremsen, weil ich glaube, es ist eine kontinuierliches mit dran arbeiten. Also es ist eher sowas wie so eine Reproduktionsaufgabe, wo man immer wieder nochmal hingucken muss oder wie beim Putzen in der Organisation, da ist auch nicht einmal durchgewischt und man hat alles richtig gemacht und ab sofort bleibt es für immer sauber, sondern eine Organisation lebt ja irgendwie, hat ständig neue Anforderungen. Und der Trick ist eigentlich, hinzuschauen, Bewusstsein dafür zu haben und immer wieder in diese Außenperspektive zu gehen und mit den Mitarbeitern zu sprechen, aus einer Führungsperspektive und auch aus einer Organisationsperspektive, sind wir hier noch so organisiert, dass wir das gut gestalten können. Mhm. Und in Organisationen läuft das nicht viel anders wie bei uns Menschen, dass wir eigentlich immer erst dann ins Handeln kommen, wenn es uns echt wehtut, ne? Weil man ja anderes zu tun hat irgendwie, als sich um sich zu kümmern. Und das ist jetzt so ein bisschen, klingt schräg, wenn ich da Werbung machen möchte für die Gefährdungsbeurteilung, die ja auch eine Pflicht ist eigentlich, die alle Unternehmen machen müssen. Aber die Idee hinter dieser gesetzlichen Pflicht für Unternehmen ist eigentlich wirklich, dass es ja eine Pflicht dazu gibt, weil man ja auch weiß, dass das Menschen und Organisationen ein bisschen schwerfällt, sozusagen in regelmäßigen Abständen zu gucken, wie geht's denn den Leuten so insgesamt, wie sind wir hier, was unsere Arbeitsorganisationsstrukturen angeht, aufgestellt, gibt es Vorschläge für Maßnahmen, um das abzustellen, können wir die abstellen durch irgendeine Maßnahme und gucken wir dann, hat das funktioniert und machen wir dann damit weiter. Also viel mehr will diese Gefährdungsbeurteilung eigentlich gar nicht machen, als einen Außenblick auf die Organisation werfen und sozusagen diese Form der Arbeitsbedingungen irgendwie zu erfassen. Es gibt leider kein Thermometer und es gibt auch nichts, was man einkaufen kann, um das jetzt ein für alle Mal zu lösen, sondern es geht eher wirklich um das Reflektieren. Und bei der Person ist es ja ähnlich. Also ich kann, Zähneputzen ist so eine Präventionsmaßnahme, die haben wir alle ganz gut verinnerlicht irgendwie. Da kommt aber auch schon im Kindergarten jemand mit der großen Zahnbürste und erklärt uns, wenn du die nicht nutzt, dann fallen dir irgendwann alle Zähne aus. Für unsere Psyche lernen wir wenig, was dazugehört, aber es ist im Endeffekt ganz körperliche Sachen wie Schlaf, Ernährung, Bewegung, Entspannung, also wirklich ganz simpel, weil psychische Gesundheit auch viel physische Gesundheit ist und Stabilität. Und dann sind es Dinge wie Rituale, habe ich Routinen, weil die Psyche immer so ein bisschen, also die muss einfach mehr arbeiten, wenn sie sich auf Neues einstellen muss. Das mag der eine mehr, der andere weniger, aber es ist erstmal Stress und das kostet auch psychische Energie, die kann uns auch wieder welche geben, aber das sind so Sachen, wenn ich eine Stabilität will, dann funktioniert es ganz gut, wenn ich bestimmte Routinen für mich habe. Soziale Beziehungen sind ein total wichtiger Faktor, also sowohl bei der Arbeit als aber auch im persönlichen Umfeld, die zu pflegen, dafür Zeit zu haben. Das sind so ein paar einfach so grundsätzliche Dinge, die uns sehr selbstverständlich scheinen, die wir häufig in so eine Hobby-Ecke schieben, die aber durchaus auch präventive, also psychische Gesundheit präventive Wirkung haben. So.
Ja. Sind das so, ich habe so eine schöne Frage gelesen in einem Interview, dass in dem Sie interviewt worden sind, und zwar was ist das Händewaschen für die Psyche? Sind das so die Punkte, die Sie jetzt gerade aufgezählt haben, die man einfach präventiv unternehmen kann für sich selbst?
Ja, schon. Also in dem Zusammenhang ging es ja in dem Interview, glaube ich, um Corona. Und da waren diese Aha-Regeln gerade so drin. Da habe ich gesagt, naja, im Grunde genommen müsste man das für die Psyche eigentlich auch anschauen. Damals war ein Riesenthema der Nachrichtenkonsum. Wie kontrolliere ich den? Die einen konnten das gar nicht mehr weglegen, die anderen konnten es gar nicht mehr sehen. Also da irgendwie so für sich eine Balance zu finden. Und also Händewaschen für die Psyche, finde ich, kann man durch Reflexionsmomente sozusagen, die man in den Alltag einbaut, also sei es abends vorm Schlafengehen oder morgens, sich die 5 Minuten nehmen und einmal zu gucken, wie geht's mir so insgesamt? Wird das heute ein guter Tag? Kann ich mir heute viel zumuten? Strotze ich irgendwie vor Kraft? Oder merke ich, ey, ich würde mich am liebsten gleich wieder ins Bett legen? gucke ich, dass ich die Anforderungen für mich so gestalte, dass ich morgen auch noch aufstehen kann. So, ja. Also so ein bisschen diese Sensibilität für das eigene Befinden zu sehen. Und häufig sind wir ja eher in so einer Kampfbeziehung von so, jetzt mein innerer Schweinehund, den peitsche ich jetzt mal oder umgekehrt. Also Reflexion als sozusagen Händewaschen für die Psyche ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Anfang. Und dass überhaupt die Frage erlaubt ist, auch wenn man nicht gleich an der Stimmung was ändern kann, macht es für die Psyche schon einen Unterschied, wenn man es sieht und akzeptiert, sehr viel verlangt, zumindest mit einbezieht, dass man es gerade nicht abschalten kann. Das ist schon mal ein ganz guter Anfang. Ja.
Ich finde das ein ganz, ganz tolles Beispiel und ich weiß und ich kenne das auch von mir selber, ne, dass das auch nicht so leicht ist zu sagen, ey, komm, heute eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich mich schon ganz gerne jetzt wieder zurück ins Bett legen. Ne? Aber die Erwartungshaltung ist ja da. Also die Erwartungshaltung, dass wir einfach funktionieren und dass jeden Tag am besten eben immer gleich, die besteht ja. Und da irgendwann wegzukommen von dieser Erwartungshaltung, sondern auch zu sehen, dass wir nicht an allen Tagen gleich viel Energie haben, aber an den Tagen, wo es vielleicht ein bisschen weniger ist, gleicht sich das über die Tage, wo wir dann 200% in den anderen Themenbereichen haben, gleicht das dicke aus. Aber ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, oder?
Persönlich, ja, genau, und gesellschaftlich. Das wird auch das wird auch nie hundertprozentig passen. Und die Erwartungen haben, werden häufig in ihrer negativen Auswirkung, so dass sie nur drängen. Die haben gleichzeitig auch so eine Wirkung, dass sie uns halten, weil nicht alle Menschen würden ganz ohne Erwartungen überhaupt ins Laufen kommen, weil das bietet natürlich auch einen Orientierungspunkt. Und gerade bei sowas wie Schlafen ist es so, dass man das ganz gut prüfen kann. Das ist dann auch wieder so eine Disziplinfrage. Wenn man einen gewissen Schlafrhythmus hat und überraschend, also obwohl man sozusagen geschlafen hat, die gleiche Stundenanzahl im Bett lag, entweder nicht ins Schlafen kam oder nicht in die Tiefschlafphase kam, über ein paar Tage hinweg, dann ist das schon ein Hinweis für, eventuell ist eine Stressbelastung zu hoch, weil das ist dann wieder eine ganz physische Reaktion, dass sich bestimmte Hormone nicht so abbauen, dass man in eine Tiefschlafphase kommt. Was kann ich anders machen? Also da ruhig früh sensibel sein und nicht im Gegenteil sozusagen an dem Tag noch das Doppelte verlangen und dann wieder nicht schlafen können, weil man es nicht geschafft hat. Also so machen wir es ja grundsätzlich. Und ich glaube, ich versuche es ja auch immer so ein bisschen so zu formulieren, dass man so vor allem aus der Erwartungshaltung an sich selber ein bisschen rauskommt, dass es alles perfekt, dass es normal wäre, es würde perfekt laufen. So ist es nicht. Es ist eher normal, dass es nicht so perfekt oder maximal so okay läuft. Und wenn wir da sozusagen unsere individuelle Benchmark ein bisschen justieren, dann nehmen wir viel vom selbstgemachten Stress. Dann haben wir immer noch den wir nicht beeinflussen können. Der reicht eigentlich auch. Aber das ist so der Teil, den wir individuell immer wieder neu, aber uns da irgendwie lernen können, ein bisschen mit uns besser umzugehen.
Okay, ja, sehr cool. Was können wir denn, sind ja der Hauptteil der Hörer, sind ja Arbeitsschutzexperten. Was können wir denn als Arbeitsschutzexperten auch dazu beitragen?
Ja, ich habe ja immer die Hoffnung, also die Arbeitsschutzexperten, gibt sicher viele, die sich auch mit psychischer Gesundheit oder der Gefährdungsbeurteilung schon mal auseinandergesetzt haben. Und die tragen meiner Meinung nach jetzt schon einen Riesenteil dazu bei, weil sie sich eben jetzt erstmal nicht auf das fokussieren, was wir gerade besprochen haben, also wie kann jeder Einzelne das gucken, sondern eben zu schauen, zu beraten mit den Betrieben, entweder in denen sie arbeiten oder die sie beraten, tatsächlich das Thema ganz selbstverständlich anzusprechen. Das kann schwierig sein, aber auch darüber kann man ins Gespräch kommen, dass es das Thema gibt und tatsächlich zu schauen, das so ein bisschen von dem Stigma oder von der Hürde her wegzudenken und gar nicht so sehr über das Psyche-Thema zu kommen, sondern wirklich zu schauen, es ist ein Gesundheitsaspekt, der auch mit geschützt werden sollte. Und es gibt Orientierungshilfen dabei, wie man das in großen oder in kleineren Unternehmen gut gestalten kann. Und da glaube ich, hat man einen riesen Einfluss, den man vielleicht gar nicht so erwartet. Und je nachdem sind ja auch unterschiedliche, also auch unter den Arbeitsschutzexperten gibt es unterschiedliche Leute. es wird schwierig sein, da mit einer Checkliste sozusagen voranzukommen, aber Orientierungshilfen und Checklisten, also haben wir im Projekt Züger wirklich sehr, sehr viele auch entwickelt, einfach um so eine grobe Idee zu haben und auch um dieses Wahnsinns-Riesenthema, breite Thema so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu bringen und zu gucken, was kann man denn echt machen?
Ja.
Und ja.
Ja, sehr cool. Was, vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen Lust auf die Züger-Seite machen. Was findet
aber
man
gerne
denn da? Für wen ist es auch das Richtige?
Genau, also die Züger-Seite ist tatsächlich so eine kleine Schatzkiste. Und sie ist, sage ich mal, ich habe immer wieder auch die Info bekommen, so ganz intuitiv zu verstehen ist sie nicht, wo man jetzt was findet, weil alle sagen immer, oh, es gibt ja noch viel mehr, als ich gefunden habe. Und das ist auch so, weil das sehr gewachsen ist. Wir haben versucht, das jetzt, das Projekt ist aus der Förderung ausgelaufen, aber wird quasi noch weiter angeboten. Und auf der Startseite kommt man direkt zu einem Angebot, das nennt sich Züger Kampagnen und Toolbox. Und wenn man da draufklickt, dann ist das tatsächlich der Versuch für Leute, die im Unternehmen sich um das Thema bemühen wollen, Schritt für Schritt eine Anleitung zu bekommen, von wen muss ich fragen, wen muss ich mit ins Boot holen, was kann ich sozusagen für Angebote machen, welches Befragungstool kann ich im Zweifel nutzen, das gibt es dann auch bei Züger, bis hin zu Kommunikationsmedien, die man gegebenenfalls, um zu sensibilisieren, im Unternehmen aufhängen kann. Wie gesagt, das ist alles sozusagen, steht zum Download bereit. Gibt Angebote, gibt auch, um das Thema so ein bisschen sozusagen sensibler, griffiger zu machen, gibt es Geschichten, Fallgeschichten, die wurden von der Uni aus, also interviewt und ausgewertet, wo Menschen mal erzählen, wie sie in eine Krise gekommen sind, wie sie da wieder rausgefunden haben. Die waren teilweise durch die Arbeit bedingt, aber auch nicht nur. Also gibt ganz unterschiedliche Sachen und es gibt vor allem Links und Hinweise auch dazu, wo es Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Das ist tatsächlich vor allem auch für die Leute, die innerbetrieblich unterwegs sind. Die Sozialversicherungsträger haben eine Menge Kompetenz, eine Menge auch Ressourcen dafür, da zu unterstützen. Die wenigsten Betriebe haben sich da aber, also haben auch die Kapazität und Zeit dafür, sich da wirklich zu orientieren, was hilft, beziehungsweise wer hilft, wen kann ich ansprechen. Und da gibt es relativ, also wir haben versucht, so Links zu sammeln, wie man dann auch da weitergehen kann. Und genau, außerdem gibt es eine ganze Reihe Broschüren. Es gibt branchenspezifische Hilfen auch für kleine und mittelständische Unternehmen. Das ist das, was ich mit den Checklisten angesprochen habe. Es gibt E-Learning-Tools für Führungskräfte in mittlerweile 9 Sprachen. Da bin ich sehr stolz drauf, haben wir eine Kooperation mit einem Unternehmen gemacht tatsächlich. Die haben das gut gefunden und dann übersetzt für ihre Leute und uns sozusagen wieder zur Verfügung gestellt in der Version. Also da ist sehr, sehr viel auch in Kooperation mit großen Betrieben entstanden, die gesagt haben, wir haben hier ein Konzept entwickelt, vielleicht ist das ja für kleine Betriebe auch hilfreich. Und so ist die Toolbox im Endeffekt auch entstanden. Das ist ursprünglich bei Siemens nach dem Konzept gelaufen. Das heißt, das kann man sozusagen, kann man sich jetzt das Siemens-Konzept adaptiert nutzen. Das ist auch sehr gut evaluiert worden dort. Also kam ganz gut an. Und ja, es gibt eine ganze Reihe an Informationen, kleinen Checklisten. Es lohnt sich, sich da ein bisschen reinzuziehen.
Okay. Wie kommt man drauf?
www.psyga, also psyga.info. Und ich glaube, wir haben auch noch eine Google AdWords-Kampagne laufen. Das heißt, wenn man psychische Gesundheit in der Arbeitswelt bei Google eingibt, hoffe ich, findet man auch die Projektseite. Ja, und es gibt ein Kontaktformular, die Kollegen beim WKKraftverband, die das geleitet haben, sind da auch noch ansprechbar.
Genau. Super. Ja, Frau Stiegler, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Vorstellung auch des Themas, auch des Projektes und auch Ihre Perspektive auf das Thema psychische Gesundheit. Interview hat mir viel Spaß gemacht und freue mich, also wünsche Ihnen erstmal viel Erfolg.
Weiter. Ja, vielen Dank erstmal für die Gelegenheit auch.
Und ja, kommen Sie gerne nochmal wieder in unseren Podcast.
Bestimmt. Danke.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.